Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute als Ärztetag vor Ort vom Deutschen Ärztetag in Mainz. An diesem Freitag, dem letzten Arbeitstag, hat das Plenum einen Antrag zum, Zitat, Schutz der Kinder und ihrer Rechte im Krieg verabschiedet. Darüber reden wir jetzt mit dem Erstantragsteller Dr. Michael Hubmann aus Bayern. Na, eigentlich muss man eher sagen Franken. Er ist Präsident, wie man weiß, des BV Keuert. Hallo Michael Hubmann.
Hallo Dennis Nössler. Vielen Dank fürs Gespräch.
Genau, das Gespräch geht also tatsächlich um diesen Antrag, in dem, das ist ein Appell, gefordert wird, die Rechte der Kinder auch in kriegerischen Auseinandersetzungen besser zu schützen. Was war denn die Intention? Oder machen wir es mal anders. Was hat denn der Ärztetag da konkret heute beschlossen?
Also erstmal hat der Ärztetag konkret beschlossen, dass er sich gegen jede Form von Diskriminierung von Menschenrechten ausspricht. Das hat er in seiner Eröffnungsresolution schon gut getan. Und wir wollten einfach als Kinder- und Jugendärztinnen nochmal den Fokus auf die Rechte und die Sorgen der Kinder legen. Und da hat es mehrere Hintergründe. Das eine sind auch Gespräche mit PolitikerInnen, die einfach mir gezeigt haben, dass zunehmend wir merken, dass wir darauf aufmerksam machen müssen, die Genf Die Menschenrechtskonvention besteht oft aktuell nur noch auf dem Papier. Und wenn jemand überhaupt keine Chance hat, sich zu wehren, dann sind es die Kinder.
Also, dass Kinder wehrlos sind, ist die Intention für diesen Antrag?
Ich glaube, es ist nochmal die Intention aufzunehmen, das Thema, das wir am Mittwoch hatten, als Resolution des Ärztetags, nochmal speziell auf die Rolle von Kindern in Krisen- und Kriegsgebieten hinzuweisen. Und das ist ein bisschen beeinflusst durch Erfahrungen mit ukrainischen Kolleginnen und auch israelischen Kolleginnen, die ich so in den letzten Monaten auf der europäischen Ebene auch getroffen habe. Wo mir nochmal bewusst geworden ist, bei allen Themen, die wir hier besprechen und bei allen Schwierigkeiten, die wir gerade im Gesundheitssektor haben, dass wir einfach auch ein bisschen dankbar sein müssen, wie es uns gerade geht, dass wir hier unsere Meinung sagen dürfen, dass wir keine Angst zum Leib und Wohl und Leib und Leben haben müssen.
Jetzt haben Sie angesprochen, es gibt einen Haufen Konventionen, UN-Konventionen. Ganz speziell gibt es die UN-Kinderrechtskonvention, wo der Schutz in kriegerischen Auseinandersetzungen explizit betont ist. Wir haben die Genfer Konventionen. Jetzt muss man sich natürlich auch fragen, bei dem, was man im Moment so in der Welt sieht, sind das alles irgendwie eingestaubte Papiere?
Ich glaube ja. Und das war das, was ich vorhin erwähnt hatte mit den ukrainischen Kolleginnen, die gezeigt haben, dass die Mehrzahl der Gesundheitseinrichtungen im letzten halben Jahr in der Ukraine attackiert wurde. Und das ist einfach was so weit von unserer Lebensrealität weg ist und was wir einfach auch nicht akzeptieren dürfen. Und wo wir auch noch mal darauf hinweisen müssen, dass auch die Staaten da eine größere Verantwortung haben als nur die Partikularinteressen im EU-Umfeld. Da geht es wirklich gerade um, das ist eine wirkliche Zeitenwende. Und wie immer, auch wenn ich es vorhin schon zweimal gesagt habe, die Kinder sind die am wenigsten dafür können, die kein Wahlrecht haben und die am längsten dann die Folgen auch noch aushalten müssen.
Auch wenn das jetzt dann kein wirklich ärztliches Thema mehr ist, sondern ein völkerrechtliches Thema, wenn Sie sagen, ja, die Konventionen sind irgendwie jetzt so nur noch Papier geworden, das, was Kolleginnen aus der Ukraine erzählen, ist da nicht das Völkerrecht im Moment auch irgendwie mal abgemeldet eigentlich?
Ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, wo wir wie oft uns jetzt in Völkerrechtsdiskussionen als Experten, als Bürgerinnen und Bürger sagen, wir müssen auch und wir das auch als Aufgabe an die Politik, sich darum zu kümmern. Und ich glaube, dass der ärztliche Berufsstand und viele medizinische Berufsstände ja Toleranz leben. Auch das ist wunderbar rausgekommen an diesem Ärztetag, was ich auch wirklich ganz finde. Und dann haben wir auch die wirtschaftliche Verantwortung. Wir sind ein Land, der ein hohes Ansehen hat. Und ich glaube, wir sollen unsere Meinung auch zu gesundheitspolitischen Themen wieder mehr in, wie es so schön heißt, Diskurs mit einbringen.
Jetzt fordern Sie in diesem Antrag, in diesem Appell letztlich, fordert der Deutsche Ärztetag unter anderem auch ja, mehr verstärkte internationale Zusammenarbeit. Da kann man sich dann verschiedene Akteure denken, die da besser zusammenarbeiten könnten, als sie es vielleicht jetzt tun. Gleichzeitig erleben wir aber eine Zeit, nicht erst in diesem Jahr, sondern schon länger, der Nationalismen und der Egoismen. Wie lässt sich das überhaupt noch hinbekommen?
Ich glaube, dass das die Frage ist, die wir uns als Gesellschaften wieder stellen. Sind nach Ende des Kalten Krieges in der Situation, dass es nach vorne ging. Und jetzt merkt man, diese Dinge funktionieren nicht mehr. Und ich persönlich nehme vom Ärztetag da eine große Motivation mit. Ich verstehe des amerikanischen Vorsitzenden total beeindruckend, sich hier hinzustellen und sagen, er als Kollege, als schwuler Mann bei Kindern, ist dankbar für dieses Statement zur Toleranz. Im Prinzip ist das aus meiner Antrag, den wir heute gestellt haben, die gute Ergänzung und bildet sozusagen den Abschluss zu dem guten Auftakt, den wir am Dienstag gefunden hatten.
Das war Jesse Ehrenfeld aus Wisconsin, von der AMA, Präsident. Jetzt kann man natürlich auch, und das soll eben gar nicht zynisch sein, sagen, ja, böse gesprochen ist es ein bisschen Wohlfeil, wenn sich jetzt die gut situierten deutschen ÄrztInnen bei ihrem gut situierten Deutschen Ärztetag hinsetzen und sagen, wir produzieren eine Menge Papier, machen nette Forderungen, nette Appelle. jetzt könnte man ja auch sagen, liebe Leute, geht es nicht auch ein bisschen konkreter? Was ist denn theoretisch denkbar? Was könnte man denn über einen Appell hinaus auch vielleicht noch verstärkt von der deutschen Ärztinnenschaft erwarten, wie man unterstützen, wie man helfen kann? Jetzt nicht zwingend, vielleicht zwangsweise, dass jeder mal so 2 Monate da helfen muss. Wie kann konkretes Handeln denn, oder anders, wie kann konkretes ärztliches Handeln wieder so ein bisschen mehr Kit-Funktion einnehmen?
Also ich fange mal mit dem Konkreten an. Also wir hatten schon vor 15 Jahren ein Plakat, das klarstellt, dass wir Kinder- und Jugendärztinnen alle Kinder behandeln, unabhängig, wo sie herkommen, wie sie aussehen und wie ihre wirtschaftliche Situation ist. Dieses Plakat haben wir aktuell jetzt neu aufgelegt und werden das demnächst lancieren. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, auch anerkennen, dass unsere Sprechstunde ein Ort für medizinische Beratung ist, dass aber unsere Patientinnen schon auch auf unseren Rat hören. Und ich glaube, dass der Zusammenhang zwischen den Kinderrechten, der Toleranz, das sind die politischen Entwicklungen, die uns die nächsten Monate ins Haus stehen. Und jeder von uns muss dafür eintreten, muss Position beziehen, muss vielleicht auch mal aufstehen, wenn er eine Situation im Alltag erlebt, die unangenehm ist und wo man vielleicht sich vor 2 Jahren noch weggedreht hätte. Da glaube ich, wenn jeder von uns drüber nachdenkt, ob er in dem Moment sagt, das finde ich jetzt nicht angemessen, hier wird eine Grenze überschritten. Und da glaube ich, ist es auch gut und das spricht für uns, dass wir uns nicht nur um unsere Interessen kümmern, sondern dass wir uns auch um so gesellschaftliche Fragen kümmern. Aber auch nicht gleichzeitig den Anspruch haben, wir hätten für alles eine Lösung. Es ist wie beim Klimaschutz, lieber viele kleine Schritte als viele Menschen, die keine Schritte machen.
Genau, es wäre wahrscheinlich auch vermessen, jetzt zu erwarten, 1000 Menschen, dass die jetzt sämtliche Probleme heilen können, aber jeder Einzelne kann was tun. Vielleicht nochmal zurück auf den konkreten klinischen Alltag, Praxisalltag. Kann das im Zweifel auch bedeuten, so im Sinne Rudolf Virchows, dass man sagt, das Sprechzimmer, das Behandlungszimmer ist geradezu kein apolitischer Ort, sondern vielleicht eher ein politischer Ort, wo man auch im Gespräch mit PatientInnen oder in dem Fall mit den Eltern der PatientInnen Dinge auch mal betont, mal subtiler, mal deutlicher und vielleicht auch mal wirklich Paroli bietet.
Absolut. Aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass man eine ärztliche Patientinnenbindung hat und manchmal auch nebenbei noch Signale setzen kann. Dazu braucht eine klare Überzeugung, ein Bekenntnis zu Werten. Und natürlich in der Kinder- und Jugendheilkunde Trennungssituationen der Eltern ist da ein ganz klassisches Beispiel, wo es schon unsere Aufgabe ist und was wirklich mühsam ist, einfach den Eltern oft zu vermitteln, dass es um das Wohl des Kindes geht, dass wir für das Kind da sind, dass wir uns nicht auf eine Seite stellen. Und ganz häufig, glaube ich, ist schon, nehmen die Patientinnen wahr, wie wir denken, wie wir handeln und das bildet sich vielleicht auch in kleinen Dingen ab. Und für uns, glaube ich, als Verband ist wichtig, da die Sensibilität zu schärfen.
Michael Hubmann, danke für das politische Gespräch.
Dennis Nössler, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.